Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Range Rover an der Badenerstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts.
Roger gegen Markus an dem 16. November. Wir reden natürlich über Paris und die Folgen und auch, was tut sich da im Ständerat. Also, wir haben das alle am Freitagabend erlebt. Jetzt, 3 Tage später, müssen wir es anfangen einordnen, weil es hat so viele Aspekte. Ich weiss gar nicht, wo wir anfangen. Sofort ist natürlich die Diskussion losgegangen. Aha, Flüchtlinge sind gekommen. Und jetzt plötzlich stellt sich raus, es sind vor allem Franzosen, natürlich aus Migrationskreisen, Leute, die in Syrien waren, also Ex-Dschihadisten in erster Linie, die das Ganze gemacht haben. Und damit ist die Flüchtlingsdiskussion schon wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, auch wenn das von Rechtspopulisten gerade von Anfang an ausgenutzt wurde. Siehst du das auch so?
Ja gut, das, was du am Schluss gesagt hast, natürlich nicht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Rechtspopulisten das gross ausgenutzt haben.
Hey, der
das
Herr Söder in Deutschland, der CSU,
der Herr Söder ist
nach
Rechtspopulist. Ich meine, wenn die CSU schon rechtspopulistisch ist,
ja,
dann ist die CDU.
Da bist du auch einer, gell?
Ja, natürlich.
Der Roger Liebe von der SVP, der da sofort getweetet hat, ja, und so, jetzt, ist auch kein Rechtspopulist.
Da sieht man wieder mal, wie die Leute nicht twittern sollten. Aber ist ja gleich, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist ja grundsätzlich erstens, was du richtig sagst, es ist sehr beunruhigend, dass es Leute sind, die eben Franzosen sind, die aufgewachsen sind in Frankreich, natürlich mit Migrationshintergrund, und über das Thema haben wir schon ein paar Mal geredet. Ja, Frankreich hat 40 Jahre Politik gemacht, offensichtlich, wo eine Katastrophe ist und wo sie wahrscheinlich, also muss ich ehrlich sagen, fast gar nicht mehr lösen können. Also ich weiss
eben,
nicht,
man kann nicht sagen, keine Leute ins Land lassen, weil sie haben 5 Millionen Moslems dort. Von denen sind ein gewisser Teil, vor allem eben Leute, die dann sich am Dschihad anschliessen oder Sympathisanten sind, sind gefährlich für das Land. Und da kann man irgendwie sagen, da sind Sicherheitsmaßnahmen gefordert, aber bringt man es überhaupt an?
Ja, nein, ich glaube es nicht. Und zwar erstens, also gut, Sicherheitsmaßnahmen, dort bin ich optimistischer. Da habe ich schon das Gefühl, es bringt etwas, wenn man Grenzkontrolle wieder einführt.
Wieso Grenzkontrolle?
Eine Grenzkontrolle ist einfach ein Hindernis für alle, die umreisen.
Alle, die mit einem französischen Pass
umreisen? Wenn du in Syrien gewesen bist, und 3 oder 4 Grenzkontrollen musst bestehen, ist das ein bisschen besser.
Du musst doch nicht 4 Grenzkontrollen.
Ja, du kannst natürlich auch direkt auf Paris fliegen, das ist schon recht.
Aber
schau, Grenzkontrollen, das wollen die Leute nicht hören, weil sie haben jetzt einfach das Gefühl gehabt, Schengen, das ist jetzt wirklich das Nonplusultra. Grenzkontrolle. Schau mal, was hat der Hollande gemacht als erstes, wo der Anschlag passiert ist, sofort Grenzen zu? Das ist eine ganz normale, einfache
Sicherheitsmaßnahme.
Nein, es gibt Leute, die aus ideologischen Gründen nicht können akzeptieren können, dass Grenzkontrollen gut sind. Aber noch einmal, du hast gefragt, kann man es noch lösen? Ich meine, Frankreich hat dieses Jahr ein Wachstum gehabt, Wirtschaftswachstum von 0,1%, und das ist jetzt schon ein paar Jahre so. Wenn das so weitergeht, und ich habe das Gefühl, es geht so weiter, werden die das Problem nie mehr können lösen, weil du kannst nicht integrieren, wenn du kein Wirtschaftswachstum hast. Das ist unglaublich schwierig. Und dann noch solche Leute zu integrieren, extrem.
Also, wir haben die Generation Syrien, wie es jetzt genannt wird, die in Belgien sind, in dem Molenbeek, in dem Vorort von Brüssel und in Paris oder in der Umgebung. Und die Frage ist, haben wir auch so eine Generation Syrien bei uns? Leute mit Migrationshintergrund? Oder dann sind es vielleicht Konvertiten, die nach Syrien gegangen sind in Dschihad? Der Uli Maurer hat ja gesagt, wir hätten die Schläfer bei uns. Die sagen das Gefährliche. Dann fragt man sich, also das heisst, Terroristen sind schon da bei uns und kommen aus einer speziellen Gruppe und die werden natürlich auf eine Art und Weise gerade unter Generalverdacht gestellt. Dann wäre aber Gefahr in der Schweiz grösser, als man irgendwie heute so tut.
Also ich glaube nicht, dass Gefahr so gross ist, aber du, Uli Maurer, weiss das relativ genau wahrscheinlich. Aber ich habe letztens im Vortrag gehört von Kurt Pelder, den du auch kennst, und der hat auch darauf hingewiesen, es gibt in der Schweiz Islamisten, und vor allem Winterthur ist offensichtlich eine Hochburg. Es gibt dort auch gewisse Institutionen, die das fördern und so weiter. Wir haben das Problem schon auch, aber ich meine, im Vergleich mit Frankreich ist das nichts. Das ist logisch. Wir haben das Problem nicht in dem Sinn. Wir haben auch nicht 5 Millionen Muslime.
Es braucht gar nicht so viel. Es ist die Frage natürlich auch, wie man sich dem IS gegenüberstellt. Die sagen jetzt natürlich in erster Linie, wenn wir die treffen, die uns treffen wollen. Wir haben ja auch gehört gestern noch, grosse Angriffe auf Raqqa, die Hauptstadt vom IS in Syrien. Die Schweiz ist da nicht dabei. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir haben Charlie Hebdo. Dort hat man ganz klar Leute getroffen, wo man als bewusste Gegner anschaut. Also die, die Karikaturen machen, die, die jüdisch sind und so. Jetzt hat man es ausgeweitet. Er hat gesagt, jeder ist gefährdet. Wäre es denn nicht denkbar, dass sie sagen, okay, wir weiten es noch weiter aus und sagen nicht nur die, die gegen uns kämpfen, sondern, also ich das jetzt nicht an die Wand malen, wenn wir in der Schweiz ein Attentat machen, das wäre dann eine totale Verunsicherung.
Ja, ich glaube das zwar nicht, aber das ist völlig möglich. Und ich finde, das ist auch wichtig, die Lehre nach Charlie Hebdo war ja zuerst bei gewissen Leuten, die gefunden haben, ja, man sollte halt gleich nicht provozieren, irgendwie ist halt gleich ein bisschen übertrieben gewesen und so weiter. Man hat fast noch die Opfer verantwortlich gemacht für diese Untaten und jetzt ist es offensichtlich, die Leute gehen dort in die Stadt und schiessen über den Haufen, was sie gerade sehen. Das ist ein Todeskult. Ich habe einen guten Kommentar im Telegraph gelesen, der genau das sagt, das ist nicht mehr politisch, das ist nicht mehr religiös, das ist einfach ein Todeskult.
Kommt alles zusammen. Aber ich glaube, darum ist es psychologisch fast noch schlimmer als 9-11. 9-11, natürlich viel mehr Tote, viel mehr Symbolgehalt, die Türen, die einstürzen. Aber dort hat man Massnahmen ergreifen. Man konnte die Flughafenkontrolle weltweit verbessern und hätte das auch verhindern. Jetzt mit Ausnahme von dem Fall von Sharm el-Sheikh, dass es irgendwie solche Entführungen gibt, schon gar nicht mehr, weil man kann nicht führen gehen und die Leute würden sich sofort auf einen Entführer stürzen. Also das gibt es schon gar nicht, aber auch die Bombe im Gepäck hat es nicht gegeben mit der einen Ausnahme. Aber das, was jetzt abgelaufen ist, wie ist denn das zu verhindern? Eigentlich gar nicht. Außer man tut die Leute lahmlegen. Wir haben jetzt sich den Ausnahmezustand in Frankreich. Ich weiss gar nicht, was das alles beinhaltet. Es sind jetzt offenbar erste Forderungen gekommen, natürlich von der Rechtspopulist ist klar, der gesagt hat, man muss die alle in Schutzhaft nehmen oder denen so Fußfesseln anlegen. Das sind jetzt solche Reaktionen, wirklich ein bisschen hilflos. Aber kommen wir vielleicht sogar dort an und du würdest noch applaudieren?
Also nein, da würde ich nicht applaudieren, das finde ich unrealistisch, das kommt auch nicht so weit. Aber schau, ich meine, du hast einerseits recht, bei 9-11 hat man das Gefühl gehabt, das ist ein klarer Gegner und so weiter, man könnte Massnahmen ergreifen. Andererseits muss man aber auch zugeben, nach 9-11 haben es die Amerikaner erfolgreich geschafft, dass es keine Anschläge mehr gegeben hat in Amerika.
Aber sie haben auch erfolgreich geschafft, dass der IS entstanden ist.
Nein, das haben sie nicht geschafft. Das hat Obama geschafft, indem er zu früh abgezogen ist. Das sind schon die Amerikaner. Ja. Aber es ist nicht der Bush, den du wahrscheinlich im Kopf gehabt hast, sondern es war Obama. Aber was ich noch einmal betonen will, ich glaube nicht, dass man das Sicherheitsproblem überhaupt nicht in den Griff bekommt. Da glaube ich schon, dass die Polizei und auch die Armee Mittel hat, um das zu machen.
Aber wie denn?
Grenzkontrolle, besser, noch bessere Geheimdienste.
Aber Grenzkontrolle kannst du ja nicht machen. Ja, komplett, so spricht ja alles zusammen. Und jetzt am Flughafen und am Bahnhof gehört man, man patrouilliert dort.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das ist einfach das Placebo für die Bevölkerung. Gar nicht, um etwas zu verhindern, sondern zum zeigen, schau mal, ihr werdet jetzt geschützt, wir haben es begriffen. Aber gegen einen richtigen Angriff. Und die haben ja ganz bewusst die Ziele genommen. Und bei diesen weichen Zielen haben sie Erfolg gehabt, wie Bataclan Restaurant, dort, wo es ein kleines Herzensziel war, im Stadion. Und sind sie ja faktisch gescheitert, haben ja das nicht erreicht, das grosse Chaos in dem Stadion, wo sie erhofft haben. Also das, was jetzt gemacht wird, habe ich das Gefühl, ist eher für die Burla Galerie und nicht mehr.
Na gut, also ich kann das nicht beurteilen, ich bin ja nicht Polizist, aber ich habe schon das Gefühl, man sieht das auch bei Israel, die haben das auch in den Griff bekommen.
Ja, aber
das
mit was?
Ja,
Kontrolle von jedem Laden?
Ja, ist ein höherer Preis und man muss auch aufhören, man muss eben auch lernen, gut kontrollieren. Man muss nicht 90-jährige Frauen kontrollieren an der Grenze, sondern man muss halt die Leute kontrollieren, die man annimmt, das ist Gefahr grösser. Junge Männer, die aus dem Nahen Osten
kommen. Aber du kommst ja aus Israel und du bist ja wirklich ein absoluter Israel-Fan. Kann man, glaube ich, sagen. Und auch von dieser Regierung. Und in Israel, dort hat man ja mit mehreren Methoden verhindert, dass es weiterhin solche Anschläge gibt. Unter anderem auch, dass sehr viele Leute bewaffnet sind. Also, wenn jetzt in Israel das passiert wäre, wenn die reinkommen wären, in so ein Nightclub in Israel, dann hätten die nicht lange können, zwei Stunden lang können rumschiessen können. Sondern irgendwelche Leute hätten die sofort nach einer Minute, zwei Minuten abgeschossen. Gehen wir oder sollen wir auch in die Richtung gehen?
Ja gut, wir sind in der Schweiz schon in die Richtung gegangen. Wir haben ein relativ liberales Waffengesetz.
Dass die Leute gehen aber noch nicht mit einer Pistole in den Nightclub?
Ich weiss nicht, ich hoffe es nicht. Ja. Aber vielleicht kommt das auch noch. Ich meine, wir haben schon vor ein paar Wochen darüber diskutiert wegen dem Haag. Da hast du das Gefühl gehabt, das gibt es nicht. Die Österreicher haben jetzt inzwischen schon einen Zaun gebaut. Wow. Ich habe dort auch einen Zaun gebaut gegen Slowenien.
Aber nicht, dass der irgendjemand abhaltet.
Ja, das ist, wieso baut man denn einen Zaun? Also, frag mal die DDR-Regierung, die 1961 einen Mauer gebaut hat. Die haben wahrscheinlich nicht das Gefühl gehabt, dass da jeder noch durchkommt. Also,
das ist aber doch, das nicht ist vergleichbar mit Österreich, oder?
Ja, es ist ein Zaun, den die gebaut haben, und es werden noch mehr Zäune entstehen. Aber noch einmal zurück zu Israel, wo du gesagt hast, ich will jetzt nicht, dass wir alle bewaffnet rumlaufen. Aber ich glaube, und das ist ja so, man lernt natürlich von Israel. Und das ist auch einer meiner wichtigen Eindrücke aus Israel, dass ich das Gefühl hatte, hey, Wenn das so weitergeht in Europa, werden wir bald so leben wie die Israelis. Wir haben uns jetzt immer lustig gemacht über die Israelis, die das nicht im Griff bekommen und so weiter. Wenn es so weitergeht bei uns, werden wir genau gleich müssen leben wie die Israelis schon seit Jahren.
Also das heisst, also beispielsweise wärst du der Meinung, dass man die Leute, die man jetzt hat auf der Liste, weil es hat immer wieder geheißen, man hat die Leute in Frankreich auf einer Liste gehabt, aber man kann nicht 1'000 oder 5'000, wie viele es auch sind, es gibt verschiedene Listen dort, kann man laufend rund um die Uhr bewachen, weil für jede Person, die man überwacht, braucht es, glaube ich, 4 Leute mindestens, die das machen. Also hat man die dann nicht bewacht und hat sie auch nicht verwünscht. Übrigens die, die man bis jetzt als Attentäter gefunden hat, die sind alle spezifisch nicht im Gefängnis gewesen. Die sind also vielleicht ein bisschen kriminell gewesen, aber nie im Gefängnis gewesen, sind die dann nicht radikalisiert worden. Und jetzt ist die Frage, eben, müsste man sagen, wenn man die schon nicht überwachen kann, einlochen einfach mal alle und Gesetze ändern. Wir haben Ausnahmezustand in Frankreich. Also die bürgerlichen Gesetze sind jetzt mal aus der Kraft gesetzt, am Anfang für 12 Tage, sie wollen es auf 3 Monate verlängern. Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass man das muss machen?
Nein, ich finde, das bringt ja nichts. Also erstens, Frankreich hat jetzt schon die härtesten Gesetze überhaupt, was Sicherheit betrifft, härter als was in Amerika der Fall ist. Und trotzdem haben sie keine Chance gehabt, das zu verhindern. Ich habe das Gefühl, bei den Franzosen gibt es ganz andere Probleme, die sie haben. Zum Beispiel ihre Polizei ist viel zu zentralistisch. Das, glaube ich, ist das Problem. Da werden immer wieder Polizisten eingesetzt in Gebiete, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, wo nicht wissen, was das für Leute sind. Ich glaube, wir haben vorher auch über die Schweiz geredet. Das ist einer der grossen Vorteile von diesem Land. Es ist extrem kleinräumig und dezentral. Ein Dorfpolizist, der kennt die Leute. Ja, und in Frankreich hast du irgendeinen Pariser Polizeipräfekt, der plötzlich ins Elsass einfährt. Das geht nicht. Ich glaube, sie müssen sich sicher anders organisieren. Aber das ist halt auch etwas Schwieriges in einem Land, das seit 300 Jahren sehr zentralistisch ist.
Aber die Frage ist, ob es zentralistisch ist, nicht auch ein bisschen Vorteil hat gegenüber dem Föderalismus, zum Beispiel Informationsaustausch, dass da nicht jeder Kanton seine Daten behält. Ich weiss nicht, ob das heute der Fall ist.
Die Sicherheit ist besser, ja, oder? Wir haben ja keine Anschläge.
Ja, nein, das heisst noch lange nicht, oder? Ja,
also, aber das
nein, nein, das ist ja so eine blöde Bemerkung.
Umso dezentraler etwas ist ein System, umso mehr Eigenverantwortung hast du auch bei den Sicherheitskräften. Und umso mehr könnt ihr die Leute kontrollieren und merken, was abläuft. In den französischen Banlieues sind teilweise jahrelang keine Polizisten mehr anzutreffen.
Also, wir haben jetzt ja erfahren, beispielsweise, dass die das Internet trotzdem benutzt haben. Man hat immer gesagt, die sind so clever, die machen das gar nicht über das Internet. Die haben verschlüsselte Botschaften verschickt, die man offenbar nicht können entziffern konnte. Also es ist hochkomplex. Und die Frage ist, ob die nicht immer einfach einen Schritt voraus sind. Weil jetzt hat man herausgefunden, dass es einen Mastermind gibt. Das ist ein Belgier mit marokkanischen Wurzeln, der in Syrien ist, der offenbar mit denen kommuniziert hat über das Internet. Und da fragt man sich, NSA hat es nicht herausgefunden, die Franzosen haben es nicht herausgefunden. Sind wir überhaupt in der Lage, eben dort wirklich anzuschauen, wo etwas geplant ist?
Mhm. Also ich bin eben ein bisschen Skeptiker, sowieso vor allem den Hightech-Massnahmen, die man da ergriffen hat, übrigens auch sehr zentralistisch denkt. Ich glaube, letztlich ist es immer noch die alte, gute Polizeiarbeit, die am wichtigsten ist.
Und komm jetzt.
Ja, sicher, da bin ich absolut überzeugt. Also ich bin wirklich nicht Polizist, aber ich bin überzeugt, dass ein Polizist etwas Ähnliches würde sagen. Du musst deine Leute kennen, du musst genau wissen, was ist in dieser Familie jetzt vorgefallen und so weiter. Die kennen doch ihre Leute gar nicht mehr. Ja, das hat natürlich auch mit der Immigration zu tun. Wenn du zu viel Immigration hast, dann kannst du das nicht mehr steuern.
Aber und ich weiss nicht, ob das in einem grossen Land, in einer grossen Stadt, so wie geht, dass Polizisten einzelne Familien noch kennen. Und das sind ja Sachen, die im Untergrund
anstellen.
Sind. Und dann gehen sie ja viel, eben von denen gehen sie dann eben nach Syrien oder nach Irak. Die Frage ist auch, jetzt als Massnahmen, einfach zum Überlegen, London hat nach den grossen Attentaten von 2005 überall Kameras aufgehängt. Überall in London bist du von Kameras erfasst und zwar aus mehreren Angles. Müsste man das jetzt auch? Ich glaube ja.
Das ist also eine schwierige Frage. Ich weiss es nicht. Wahrscheinlich muss man es haben, aber... Nein, ich weiss auch nicht. Ich habe lieber ein paar Dorfpolizisten.
Du hast ein paar Dorfpolizisten.
Nein, stellt doch mehr Polizisten
ein. Polizisten
anstellen ist sicher immer gut.
Dann braucht es mehr Geld und die SVP wird da dagegen.
Ja, ich bin ja nicht SVP, deswegen geht mich das auch nicht an.
Geht dich das nicht an?
Nein, ich bin nicht dagegen, dass man Polizei unterstützt. Das ist noch nie ein Anliegen.
Es gibt ein anderes Thema natürlich, ist jetzt, wie man darauf reagiert. Und gerade von Anfang an ist gesagt worden, Kriegsrhetorik in dem Zusammenhang. Die Frage ist, okay, es ist schwierig, aber was ist denn das für ein Krieg? Und wie reagiert man auf diesen Krieg? Ist das gut? Also ich bin der Meinung, das war jetzt einfach ein bisschen hilflos gewesen, wenn man einfach vom Krieg geredet hat. Weil mit dem Krieg können die Leute eigentlich nichts anfangen. Jetzt kann man natürlich Raqqa verbomben, man kann noch mehr dort runterrühren. Aber der Krieg findet ja jetzt, der Krieg, der die Franzosen betrifft, in Frankreich statt, nicht in Raqqa.
Gut, aber da würde ich jetzt mal einen völligen Ausnahmefall machen und sagen, ich würde jetzt mal den Hollande verteidigen. Es ist doch klar,
Es ist doch klar,
dass in so einem Fall ein Präsident, und du hast auch gemerkt, der ist wirklich erschüttert, dass der etwas muss sagen, wo die Bevölkerung irgendwie merkt, hey, ja, wir haben verstanden, es ist schlimm. Und Krieg ist einfach das stärkste Mittel, das ein Staat überhaupt hat,
aber um eben, sich wehren. Aber was macht er denn? Eben der Ausnahmezustand. Ja, aber wie will man sich,
meine Meinung nach ist völlig klar, und ich, auch da bin ich überzeugt, das kommt bald. Wir werden müssen gegen den IS Krieg führen.
Also, Bodentruppen.
Frankreich, liebste Deutschland vor allem, das wäre ganz wichtig, die müssen auf Syrien.
Die haben gar nicht, nicht die militärischen Mittel, ihre Armee sind
fischfach. Dann machen die Amerikaner das und die Engländer und die Franzosen, aber das ist wirklich nötig.
Also, das geht nicht mehr so weiter. Der Friedensnobelpreisträger Obama, der geschworen hat, Guantanamo zumachen, er werde auf Afghanistan zurückgehen, er werde zurückgehen aus Irak, dass der jetzt Bodentruppen schickt am Schluss.
Das wäre
ein grosser Schritt. Ist denkbar.
Nein, ich glaube, alles das
ist ja bisher mit einem Fiasko zu Ende gegangen.
Schau, es wird noch viel schlimmer. Es gibt jetzt nachher ein Bündnis zwischen Frankreich und Russland und die werden den IS bekämpfen, sogar noch mit dem Bündnis der Iraner. Das hat Obama geschafft, dass Frankreich und vielleicht sogar noch England kooperiert mit dem Iran und mit Russland gegen den IS, nur weil er selber keinen Krieg
führt. Gut, also das heisst, erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg hat Amerika und Russland den gleichen Find. Könnte etwas geben, aber der Assad, der also unser Sauhund ist, nicht der Sauhund von den anderen, der kann ja dann nicht richten, weil, wenn man es jetzt ein bisschen anschaut und ein bisschen in den Nahen Osten schaut, das ist ja ein Kampf zwischen Schiiten und Sunniten, ein tödlicher Kampf. Mhm. Und der IS gibt ja den Sunniten eine Art Heimat und eine Option. Der Assad gibt das nicht, er ist ein Alawit. Also müsste man ja nicht den Assad unterstützen, sondern wirklich Sunniten, sage ich mal, gemäßigte, wenn man dem kann überhaupt so sagen, gemäßigte Sunniten, das wäre eine Alternative für IS. Aber so kann es doch gar keine Alternative sein.
Nein, aber das sehe ich auch nicht, wie sie das lösen wollen. Aber es wird aus das herauslaufen, dass der Assad sich wird retten wird. Und am Schluss dank der Franzosen sogar, weil die Amerikaner nichts werden machen. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich, dass ich glaube, wir sind so weit, dass man jetzt muss sagen, wir brauchen dort eine Intervention. Das läuft völlig aus dem Ruder. Und der IS bedroht jetzt eben nicht nur die ganze Bevölkerung im Nahen Osten, sondern er bedroht jetzt mittlerweile auch uns Europäer. Ganz direkt.
Also, kann man vielleicht, wenn man weit ausgreift, einen kleinen Vergleich. Also, der Zweite Weltkrieg. London ist verbombt worden. Zivilisation, also und auch die Zivilbevölkerung ist dort attackiert worden. Dann ist der Churchill gekommen und hat gesagt, Blut, Schweiß und Tränen. Und man hat dann den Kampf zu Ende geführt und hat das Nazi-Regime hat man besiegt. Und jetzt ein anderer Kampf, wo man sagt, es gibt noch mehr Anschläge, wir werden mehr Anschläge haben, aber wir werden die besiegen. Kann man da irgendwie den Vergleich herstellen?
Ja gut, also meine, die Nazis sind sicher tausendmal gefährlicher gewesen und schlimmer. Nein, schlimmer kannst du gar nicht mehr sagen. Sicher gefährlicher.
Nein, aber dass man der Bevölkerung die Opfer irgendwie erklärt.
Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Lage, solche Opfer uns vorzustellen. Oder? Das ist schon ein Punkt, dass wir Europäer völlig das Verständnis verloren haben dafür, dass du ab und zu musst für deine Freiheit kämpfen. Und auch, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, und das fängt schon in der Kindererziehung an, wir haben schon mal darüber geredet, über primitiv und autoritär.
Hast du geredet, nicht ich?
Ich habe es gesagt und du hast natürlich zugestimmt.
Nein, ich habe es aufgenommen und gesagt, jetzt wissen wir, was das für ein Typ ist.
Genau. Nein, was mir wichtig ist, was uns fehlt, sind doch Leute, Männer und Frauen, die gerne harte Entscheide fällen. Und das ist ein bisschen das habe ich eindrücklich gefunden. Ich habe Helmut Schmidt, habe ich auch darüber geschrieben und so weiter, habe viel geschaut, was der Helmut Schmidt früher noch gesagt hat. Und du merkst beim Helmut Schmidt, er war in einem grauenhaften Krieg gewesen, auf der falschen Seite. Aber was er gelernt hat dort, es gibt einmal Entscheide, die wahnsinnig hart sind und die du musst aber machen, wenn du irgendwie weiterkommen willst. Und ich glaube, die Generation von uns, ja, unsere Generation, ich meine Schleier, du sprichst an, heute glaube ich nicht, dass wir noch viele Politiker hätten, die das ausgehalten hätten.
Aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder passieren müssen. Man muss erklären, dass es die Opfer wird gern, dass man nicht alles kann verhindern. Reden wir über etwas ganz Banales. Zum Schluss noch der Ständerat. Gestern Wahlen, es ist noch nicht ganz vorbei, aber es hat sich gezeigt, die SVP ist eine Minderheitspartei mit einem schlechten Personal und ist jetzt mit einer Mini-Fraktion in dem Ständerat inne. Und das müsste doch dieser Partei wirklich zu denken geben. Das zeigt eigentlich, wo sie stehen. Sie haben nicht die richtigen Leute, sie können eigentlich keine Mehrheiten machen und sind eben nicht die grossen, gloriosen Sieger, wie es nach den Nationalratswahlen ausgesehen hat. Und jetzt kannst du antworten als nicht SVPler. Und kannst das widerlegen.
Also erstens, als Freisinniger sage ich dir, es sieht gut aus. Die FDP wird vielleicht auf 13 Sitz kommen. Noch viel besser wäre es 14. Da wäre ganz wichtig gewesen, dass man stärker ist als die CVP.
Was? Das sind Kinder.
Das wäre wichtig, dass Freisinn wieder die stärkste Partei ist im Ständerat. Natürlich ist das wichtig. Ganz wichtig. Die CVP ist völlig am falschen Ort im Ständerat mit dem Gewicht. Das ist mal das Erste. Von dem her nicht so
wir haben halt viele kleine Kantone.
Ja gut. Das Zweite, das ist aber nicht die FDP Hochburger.
Nein, aber eben die CVP Hochburger.
Ja, eben, das ist gut. Gegen kleine Kantone habe ich natürlich nichts. Was aber wichtig ist, ist eher, ich glaube, das, was jetzt die Leute das Gefühl haben, ja, eben, das ist eine Korrektur vom Rechtsrutsch, hat ja die SP gestern schon geschrieben, habe ich gefunden, habe ich wirklich ein bisschen schmunzeln. Ich meine, sie haben einen Sitz gewonnen, das ist der Sitz von Daniel Josic und das ist der Sitz von der Verena Diener. Also hat sich einfach innerhalb vom linken Lager verschoben, das ist nicht ein Triumph. Und etwas, was ich ganz interessant finde, auch schon, was die Leute übersehen. Der Ständerat ist für die meisten Parteien auf eine Art Grabkammer.
Eine Grabkammer,
weil ihre Leute, die im Ständerat sind, die tun sich auf eine ganz komische Art entwickeln. Mhm. Die werden unglaublich diffus. Musst du mal schauen, die SP tut es nicht gut, dass sie so stark sind im Ständerat. Du musst jetzt schauen, die rechten Strömungen, Josic, Galadé, Bruder und so weiter, Galadé ist noch nicht im Ständerat, aber die werden natürlich enorm gestärkt.
Das ist gut für die SP?
Nein, das ist nicht gut für die SP.
Du hoffst eher auf eine ganz linke SP.
Ich hätte ja gerne eine rechte SP, aber die müsste homogen sein, das schaffst du nicht.
Aber
ich sage dir, der Ständerat ist eine Grabkammer.
Deine Leute
werden alle verwässert.
Ich glaube, alle werden verwässert, auch der SVPler, weil wir jetzt nicht...
Ja, eben, stimmt. Deshalb ist gut, dass nur 5 haben.
Gut, aber das heisst, die Rechtsseite dort ist wirklich schwach vertreten und es wird jetzt echte, was soll ich sagen, Auseinandersetzung geben zwischen diesen beiden.
Aber Mehrheitsverhältnisse
haben sich
nicht
geändert. Und der Durchmarsch von der SVP im Parlament und im Bundesrat findet nicht statt. Das ist doch eine gute Botschaft.
Aber Roger, nein, erstens ist das natürlich keine gute Botschaft. Zweitens meinst du etwas ganz anderes mit dem Durchmarsch. Ich will ja einfach wieder eine klare bürgerliche Mehrheit im Bundesrat und ich will eine klare Mehrheit wieder im Parlament.
Aber du hast gehört, was der Philipp Möller gesagt hat. Er hat gesagt, in den wichtigen Fragen sind wir gar nicht mit der SVP. Und der bürgerliche Schulterschluss gibt es nicht und der Bürgerblock gibt es nicht, etc. Aber hat dann also schon irgendwie schon ins SVP-Horn hineingeblasen und gesagt, so mal Hugo macht gar nichts und das zeigt, er ist schon ein bisschen angefixt.
Aber du musst doch auch immer einfach darüber können reden, ob Sommaruga einen Job gut macht oder nicht, ohne parteipolitische Überlegungen.
Genau,
und
das Müller kannst du nicht.
Recht. Mal, ich mach das, du ja nicht.
Ja, was soll sie denn machen?
Jetzt mal hinstehen und sagen, wir nehmen nicht mehr auf und wir schauen besser.
Also wir machen den Zaun.
Aber sicher, Eritrea fertig. Ja, gut. Will keiner mehr aufnehmen auf Eritrea. Warum nehmen wir Leute auf, wo wir wissen, sie sind nicht politisch
Alle Länder
erfolgt?
In Europa nehmen Eritrea auf.
Ist mir doch gleich. Also wir müssen nicht den Fehler machen wie alle anderen.
Aber Eritrea ist nicht
kein Fehler.
Eritrea
aber zum Ständerat. Nein, jetzt ganz ernsthaft. Ich glaube nicht. Man hofft natürlich, dass das eine Korrektur ist. Aber wenn du die Wahlen anschaust, die SVP klar zugelegt, die FDP klar zugelegt, die Bevölkerung will die bürgerliche Politik. Die wird sie auch überkommen. Mehrheitsverhältnisse im Ständerat sind genau gleich wie letztes Jahr.
Genau.
Das haben wir gewusst.
Also.
Wie soll sich das gross verändern? Es war ja klar, dass die SVP nicht einen Durchmarsch
aber macht. Aber mit 5. Am Schluss mit 5.
Es ist unmöglich.
Aber eine SVP, die 30% hat. Nein, sie haben einfach schlechte Leute.
Nein, was ist, sagst du bei der SP 1930 und 1940? Sagst du, sind alles schlechte Leute gewesen. Es ist doch logisch, dass die Opposition... Das spielt doch keine Rolle. Nein. Das System funktioniert immer noch gleich.
Ah, die SVP ist die Opposition.
Ja, natürlich ist das die Opposition.
Ah, ja.
Ja, sicher ist das die Opposition.
Das sind also Falschspieler.
Nein, aber die SP ist auch die Opposition.
Wieso wären es denn zwei Bundesräte, wenn sie in der Opposition sind?
Weil die Opposition war und
im
Bundesrat war.
Dort haben sie noch keinen Bundesrat in den 30er Jahren.
In den 70er Jahren die Opposition.
Ah, du hast ja gesagt, von den 30er
Jahren. Helmut Hubacher war doch der Führer von der Opposition und hat zwei Bundesräte.
Aber du sagst, die sind jetzt die Opposition.
Ja, sicher sind sie die Opposition.
Und findest du gut, wenn die Opposition in der Regierung ist?
Ja, willst du keine Opposition?
Ja, aber
wir sind nicht das englische System.
Und Regierung sind Gegensätze. Und bei dir geht es zusammen.
In der Schweiz musst du es integrieren in die Regierung. Sonst kannst du nicht mehr regieren wegen der direkten Demokratie. Du musst die Opposition immer einbinden bei uns. Weil die Opposition kann immer über direkte Demokratie extrem viel blockieren.
Ja gut,
das ist
ein
ganzes Gesetz.
Ja gut, aber also wieso wollen sie dann in der Regierung, wenn sie das einen Weg machen?
Nein, sie machen es natürlich weniger.
Ach komm jetzt.
Natürlich machen sie es weniger. Natürlich, weil die Politik doch anders aussieht. Wieso hat man denn die CVP integriert? Warum die SP integriert? Warum die SVP?
Aber die SP war ja nicht die Opposition.
Ja, also von 1890 bis 1989 immer die Opposition gewesen.
Gut. Also gut. Also Markus Somm ist happy über so, wie es läuft. Er findet
im Ständerat? Alles. Nein, ja, da bin ich nicht happy. Das ist eine Katastrophe. Ich finde, dass ein Paul Rechsteiner, der so links aussen steht, gewählt wird von so vielen bürgerlichen, auch freisinnigen Wählern, finde ich eine Katastrophe.
Und der SVPler angeschifft ist.
Ja,
klar angeschifft ist.
Aber das ist klar gewesen, das hätte man müssen erwarten. Aber andererseits muss ich dir
ein
sagen,
bürgerlicher
der
Kanton
Paul Rechsteiner ist früher ein scharfer Hund gewesen. Ja. Heute ist er ganz ein verwässerter Ständerat. Da ist meine These. Er ist ein richtiger Faden.
Das findest du gut.
Ein Fadensozial. Nein, ist langweilig. Ist schade. Okay. Ist schade. Das beschadet sich selber.
Gut. Also, wir werden das sicher weiter diskutieren. Vielleicht auch das grosse Thema in einer Woche gesetzt. Ein anderes. Heute Abend übrigens Sendung Schawinski. Ein bisschen speziell, ein bisschen länger auch, mit drei Gästen, was ein bisschen eine Ausnahme ist. Und zwar mit dem Felix E. Müller. Er ist Chefredakteur von der NZZ am Sonntag und ist selber mal das Opfer von so einem Anschlag à la Bataclan gewesen, vor vielen Jahren, wenn wir schauen, wie er das damals mal erlebt hat. Daniel Binswanger, 20 Jahre lang hat er als Journalist in Paris gelebt. Und der Mario Fehr, er ist Sicherheitsdirektor vom grössten und wichtigsten Kanton mit Flughafen, Bahnhof etc. Und wir wollen schauen, was wir dort für neue Informationen und Meinungen hören. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend und viel Vergnügen hier im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.